Wir beginnen unseren Gottesdienst im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Die heutige Lesung führt uns durch Jesaja 52. In dem Kapitel wird der Messias als das sündentragende Opfer und als gerechter Herrscher bezeichnet und er verheißt das Heil für Jerusalem in dem Kapitel. Aber es geht auch leider darum, dass der Messias durch Israel verworfen wird. Und das alles wurde ungefähr 600 Jahre vor Christus prophezeit. Es ist aber auch wichtig, dass man ja erkennt, dass der in diesem Kapitel bzw. in dem kompletten Jesaja-Buch erwähnt, dass Israel sein Volk ist. Und wenn er Israel als sein Volk bezeichnet, dann ja, zeigt das ganz klar, dass er dieses Volk liebt, dass er ja, dieses Volk auch tröstet, für dieses Volk aber auch kämpft und dass er aber auch dieses Volk durch schwere Situationen durchträgt. Er selbst sagt in diesem Buch, fürchtet euch nicht vor den Schmähen der Menschen. Wir wissen aber auch, dass das, ja, das Ansinnen von Satan das ist, dass er, also mit ihm die verführten Völker, dass es ist und bleibt das Ansinnen des Teufels, die Vernichtung Israels. Das ist auch ganz klar, dass wir das wissen, denn der Feind ist generell immer gegen die Wahrheit und gegen das, was Gott wichtig ist. Aber dass Israel auch nicht immer alles richtig macht, das ist auch ganz klar. Das Land ist auch korrupt und gottlos wie andere Völker, aber es ist und bleibt weiterhin Gottes auserwähltes Volk. Und Gott hat auch den Juden dieses Land verheißen. Das steht ganz oft in den Mosebüchern im Alten Testament. Auch möchte der Teufel den Heilsplan Gottes zunichte machen. Dazu gehören zum Beispiel, oder gehört zum Beispiel, dass Jesus wiederkommt und sein Reich auf dieser Welt aufzurichten. Ja, aber eines wissen wir auch, liebe Geschwister, der Teufel wird es nicht schaffen, Jesus wird siegen. Halleluja. Und ja, und wir Christen stehen auf jeden Fall auf der Seite Israels und wenn er wiederkommt, werden wir mit ihm auf oder in Jerusalem herrschen. Noch ist Gnadenzeit, liebe Geschwister. Der Herr schenkt noch Raum zur Buße. Jeder kann dabei sein. Wer den Namen des Herrn anruft, der wird errettet werden. Dann kommen wir jetzt auch zur Lesung. Jesaja 52, Vers 7. Wie lieblich sind auf den Bergen die Füße des Freudenboten. Der Frieden verkündigt, der gute Botschaft bringt, der das Heil verkündigt, der zu Zion sagt, dein Gott herrscht als König. Wir erheben uns zum Gebet. Ich danke dir, Herr, dass du als König herrschst. Ja, du siehst die Unruhen in Israel, du siehst das Leid, du siehst die Anfeindungen gegen dein Volk. Ja, ich bete jedoch für alle Seiten, dass du Frieden schenkst, dass du Ruhe schenkst, aber auch, dass du durch diesen Krieg ganz viele Menschen zur Wahrheit führst, dass du ihre Herzen für dich öffnest und du kannst aber auch ihre Herzen öffnen, dass sie auf der Suche nach der Wahrheit sind, denn du sagst ganz klar in deinem Wort, dass du nicht willst, dass nur einer verloren geht. Ich danke dir, dass du, dass nichts geschehen kann, was du nicht möchtest, dass du zulässt und dass du auch führst, dass du bitte auch den Regierenden Weisheit schenkst, wie sie zu agieren haben, sodass wir in Frieden leben können und dürfen. Ja, das Gebet ist eine Waffe. Lass, dass wir darin nicht ablassen. Schenke uns die Ausdauer, die wir dafür benötigen und auch die Kraft dazu. Ja, wir danken dir für dein Wort, welches du uns auf diese Erde herabgesandt hast. Und wir bitten dich auch für die Predigt, dass du unseren Bruder Georg Walter führst und leitest, dass du durch ihn zu uns sprichst und wir alles ganz persönlich für uns annehmen und dich auch fragen, was du uns persönlich durch dein Wort sagen möchtest, durch die Predigt. Dir sei Lob und Dank. Amen.
Ja, wunderschönen guten Morgen, meine lieben Geschwister. Wir sind im Nebel losgefahren und sind im Nebel hier angekommen. Und dennoch, Jesus Christus ist die Sonne der Gerechtigkeit in unserem Herzen. Da scheint die Sonne, und ich hoffe nicht, dass irgendeiner heute hier ist, der in dessen Herzen noch so verhangen ist, noch Nebel da ist, sondern wir freuen uns auf die Gemeinschaft und auch auf Gottes Wort. Wir wollen heute Morgen miteinander einen Text betrachten aus dem Galaterbrief, Kapitel 1. Wer mitlesen möchte, Galater Kapitel 1, die Verse 11 bis 24. Ich lasse euch aber wissen, Brüder, dass das von mir verkündigte Evangelium nicht von Menschen stammt. Ich habe es auch nicht von einem Menschen empfangen noch erlernt, sondern durch eine Offenbarung Jesu Christi. Denn ihr habt von meinem ehemaligen Wandel im Judentum gehört, dass ich die Gemeinde Gottes über die Maßen verfolgte und sie zerstörte. Und im Judentum viele meiner Altersgenossen in meinem Geschlecht übertraf durch übermäßigen Eifer für die Überlieferungen meiner Väter. Als es aber Gott, der mich vom Mutterleib an ausgesondert und durch seine Gnade berufen hat, wohlgefiel, seinen Sohn in mir zu offenbaren, damit ich ihn durch das Evangelium unter den Heiden verkündigte, ging ich sogleich nicht mit Fleisch und Blut zu Rate, zog auch nicht nach Jerusalem hinauf zu denen, die vor mir Apostel waren, sondern ging weg nach Arabien und kehrte wieder nach Damaskus zurück. Darauf, nach 3 Jahren, zog ich nach Jerusalem hinauf, um Petrus kennenzulernen, und blieb 15 Tage bei ihm. Ich sah aber keinen anderen Apostel, nur Jakobus, den Bruder des Herrn. Was ich euch aber schreibe, siehe vor Gottes Angesicht, ich lüge nicht. Darauf kam ich in die Gegenden von Syrien und Zilizien. Ich war aber den Gemeinden von Judäa, die in Christus sind, von Angesicht unbekannt. Sie hatten nur gehört, der, welcher uns einst verfolgte, verkündigt jetzt als Evangelium den Glauben, den er einst zerstörte. Und sie priesen Gott um meinetwillen. Nun, aus den Informationen, die wir aus den neutestamentlichen Briefen empfangen haben und aus der Apostelgeschichte, können wir uns so ein Bild vom Apostel Paulus machen. In Apostelgeschichte 21, 39 heißt es, dass er ein jüdischer Mann war aus Tarsus, ein Bürger einer nicht unberühmten Stadt in Zilizien. Tarsus, das liegt ja am nordöstlichen Mittelmeer in der heutigen Südtürkei, und es war in der Zeit, in der Paulus wirkte, eine Stadt, die sehr stark von der griechischen Kultur geprägt war. In Apostelgeschichte 22,3 erfahren wir, dass Paulus in Tarsus, in dieser Stadt, erzogen worden war. Also er hat dort einen Teil seiner Schulausbildung genossen. In Apostelgeschichte 22,28 erfahren wir weiter, dass Paulus im römischen Bürgerrecht geboren war. Das römische Bürgerrecht, das konnte man also auf 4 Arten erlangen in dieser Zeit. Einmal, indem man einfach als Sohn oder Tochter eines römischen Bürgers geboren wurde. Man konnte es auch durch den Militärdienst erlangen. Nach abgeleistetem Militärdienst konnte man also das römische Bürgerrecht annehmen. Aber auch freigelassene Sklaven, die in einem römischen Haushalt dienten, konnten das römische Bürgerrecht erwerben. Und man konnte es auch durch die Zahlung einer Geldsumme erwerben. In Apostelgeschichte 23,6 heißt es, dass Paulus ein Pharisäer und der Sohn eines Pharisäers war. Und in Apostelgeschichte 22,3 heißt es, dass er zu den Füßen Gamaliels unterwiesen in der gewissenhaften Einhaltung des Gesetzes der Väter und ein Eiferer für Gott war. Paulus hatte also die Ausbildung zu einem Pharisäer durchlaufen. Und dieser Gamaliel, der hier erwähnt wird, er gehörte der pharisäischen Schule des Rabbi Hillel an. Und das war eine etwas tolerantere und mildere Schule als die etwas strengere, streng pharisäische Schule des Rabbi Shammai. Und dieser Gamaliel kommt tatsächlich in Apostelgeschichte 5 vor. Da war ja jene Geschichte, wo man also die Apostel gefangen genommen hatte. Und nun beriet sich der Hohe Rat, was man denn nun mit diesen Leuten machen solle. Und da rät Gamaliel in Apostelgeschichte 5, 38 Folgendes. Und jetzt sage ich euch, lasst von diesen Menschen ab und lasst sie gewähren, denn wenn dieses Vorhaben oder dieses Werk von Menschen ist, so wird es zunichte werden. Ist es aber von Gott, so könnt ihr es nicht vernichten, dass ihr nicht etwa als solche erfunden werdet, die gegen Gott kämpfen. Auf diesen Rat Gamaliels hin werden also dann die Apostel wieder aus der Gefangenschaft entlassen und sie können weiterwirken in Jerusalem. Paulus war also, so wie wir aus diesen Informationen der Bibel wissen, ein Mann, der in der griechischen, in der römischen Welt und auch in der jüdischen Welt zu Hause war. Wahrscheinlich sprach er auch mehrere Sprachen. Er hatte das römische Bürgerrecht und das wäre doch dann der ideale Mann gewesen, um als Heidenapostel in dieser Zeit zu wirken, in einer griechischen, in einer römisch geprägten, aber auch in einer jüdischen Welt. Aber wir wissen, ehe er zum Heidenapostel wurde, war er ein Verfolger der Gemeinde Jesu Christi. Aber da war er auf dem Weg nach Damaskus. Er hatte den Auftrag in Jerusalem bekommen, die Leute des Weges, so nannte man die ersten Christen in der damaligen Zeit, zu verhaften und gebunden zurückzuführen nach Jerusalem, damit man ihnen dort den Prozess machen könnte. Nun, Jerusalem, Damaskus, das sind so etwa 220 Kilometer und das bedeutete in der damaligen Zeit etwa 7-8 Tage Fußmarsch. Ich glaube, wir alle kennen die Geschichte. Er ist also auf dem Weg, um die Gemeinde Jesu zu verfolgen, auf dem Weg von Jerusalem nach Damaskus. Und dann begegnet ihm der lebendige Gott Jesus Christus. Wir befinden uns etwa um das Jahr 34. Die Gelehrten streiten sich noch. Manche setzen es ein Jahr früher an, manche auch ein, zwei Jahre später. Paulus dürfte so um die 30 Jahre alt gewesen sein. Und dann lesen wir in Apostelgeschichte 9, Vers 3. Als Paulus aber hinzog, begab es sich, dass er sich Damaskus näherte. Und plötzlich umstrahlte ihn ein Licht vom Himmel. Und er fiel auf die Erde und hörte eine Stimme, die zu ihm sprach, Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Er aber sagte, wer bist du, Herr? Der Herr aber sprach, ich bin Jesus, den du verfolgst. Es wird dir schwer werden, gegen den Stachel auszuschlagen. Da sprach er mit Zittern um Schrecken, Herr, was willst du, dass ich tun soll? Und der Herr antwortete ihm, steh auf und geh in die Stadt hinein, so wird man dir sagen, was du tun sollst. Die Männer aber, die mit ihm reisten, standen sprachlos da, denn sie hörten zwar die Stimme, sahen aber niemand. Da stand Saulus von der Erde auf, doch obgleich seine Augen geöffnet waren, sah er niemand. Sie leiteten ihn aber an der Hand und führten ihn nach Damaskus und er konnte 3 Tage lang nicht sehen und aß nicht und trank nicht. Nun, ein Jünger in Damaskus mit dem Namen Ananias wird nun vom Herrn dann in dieses Haus gesandt nach diesen 3 Tagen und er legt ihm die Hände auf und in einem Nu kann Paulus wieder sehen. Er steht auf, er stärkt sich und dann heißt es in Apostelgeschichte 9, Vers 20, und sogleich verkündigte er in den Synagogen Christus, dass dieser der Sohn Gottes ist. Nun, was verstanden denn die Juden unter dem Begriff Sohn Gottes? Was verstand denn Paulus nach seiner Begegnung mit dem Sohn Gottes unter diesem Begriff, der ihm ja als Jude, als jüdisch geprägter Mann, als Pharisäer doch durchaus bekannt war? Nun, für die Juden in der Zeit des Paulus war der Begriff Sohn Gottes gleichbedeutend mit Messias oder dem Christus. Das wissen wir aus Lukas 22, 70 bis 71, da wird Jesus verhört und da sprachen sie, die Mitglieder des Hohen Rates, alle zu Jesus sprachen sie, bist du also der Sohn Gottes? Er aber, Jesus, sagte zu ihnen, ihr sagt es, denn ich bin es. Da sprachen sie, was brauchen wir ein weiteres Zeugnis, denn wir haben es selbst aus seinem Mund gehört. Und weiter in Lukas 23, in den Versen 1 und 2, und die ganze Versammlung stand auf und sie führten ihn vor Pilatus, sie fingen aber an, ihn zu verklagen und sprachen, wir haben gefunden, dass dieser das Volk verführt und es davon abhalten will, dem Kaiser die Steuern zu geben. Er behauptet, er sei der Christus, der König. Seht ihr, was hier passiert ist? Jesus sagt, ja, ich bin der Sohn Gottes. Und dann war für die Mitglieder des Hohen Rates eines klar und deutlich, ja, er ist der Sohn Gottes, er beansprucht für sich, ich bin der Messias, ich bin der Christus, ich bin der kommende König. Aber liebe Geschwister, für die monotheistisch geprägten Juden war der Messias nicht Gott. Er hatte den Titel Gottes Sohn. Der Messias, der Gesalbte, der Christus, aber er war für die Juden nicht Gott. Aber für die Bibel und für Paulus, wie wir gleich sehen werden, für alle Apostel, war der Sohn Gottes eben der Messias, der auch Gott war. Viele Male begegnet uns der Begriff Sohn Gottes in der Heiligen Schrift, in der Apostelgeschichte, in den Briefen des Paulus, im Hebräerbrief und auch im ersten Johannesbrief. Und es ist Johannes, der Apostel Johannes, der den Begriff Sohn Gottes mit der Gottheit so deutlich verbindet. 1. Johannes 5,20. Wir wissen aber, dass der Sohn Gottes, hier haben wir wieder diesen Würdetitel Sohn Gottes. Wir wissen aber, dass der Sohn Gottes gekommen ist und uns Verständnis gegeben hat, damit wir den Wahrhaftigen erkennen. Und wir sind in dem Wahrhaftigen, in seinem Sohn Jesus Christus. Dieser ist der wahrhaftige Gott und das ewige Leben. Aber auch Paulus schreibt an vielen Stellen in seinen Briefen darüber, dass dieser Jesus Christus, der Sohn Gottes, dieser Messias, dass er, der Sohn Gottes, auch Gott ist. Etwa Römer 9, die Verse 3 bis 5. Ich wünschte nämlich selber von Christus verbannt zu sein für meine Brüder, meine Verwandten nach dem Fleisch, die Israeliten sind, denen die Sohnschaft und die Herrlichkeit und die Bündnisse gehören und die Gesetzgebung und der Gottesdienst und die Verheißungen, ihnen gehören auch die Väter an. Und von ihnen stammt dem Fleisch nach der Christus, der über alle ist, hochgelobter Gott in Ewigkeit. Amen. Der Sohn Gottes ist hochgelobter Gott in Ewigkeit. In Titus 2,13 lesen wir, wir erwarten die glückselige Hoffnung und die Erscheinung der Herrlichkeit des großen Gottes und unseres Retters Jesus Christus. Die Erscheinung, die Epiphaneia, zu Deutsch lesen wir das auch in manchen Büchern, die Epiphanie, diese Erscheinung des großen Gottes bezieht sich immer auf das erste und zweite Kommen Jesu Christi. Und er wird hier in Titus genannt, der große Gott. Kolosser 2,9, denn in ihn, in Christus, wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Philipper 2, 5 bis 6, denn ihr sollt so gesinnt sein, wie es Christus Jesus auch war, der, als er in der Gestalt Gottes war, es nicht einen Raub festhielt, Gott gleich zu sein. Hier sagt uns die Bibel, dass Jesus Isos ist, gleich dem lebendigen Gott im Himmel. Er ist ihm deckungsgleich und wesensgleich. Das heißt, Jesus war Gott, wie Gott der Vater Gott war, allwissend, allmächtig, allgegenwärtig. Woher wusste das Paulus, der doch im Pharisäismus großgezogen wurde? Durch Offenbarung, liebe Geschwister. In dem Moment, als Jesus Christus, der Sohn Gottes, sich ihm offenbarte, da wusste er, ja, er ist der Messias und er ist der Sohn Gottes, der auch der ewige Gott ist. Und Jesus Christus selbst wusste das, dass er Gott ist. Das war sein Selbstverständlich. Einmal sagt er in Johannes 8, 58, ehe Abraham war, bin ich. Eigentlich müsste man so übersetzen, ehe Abraham war, ich bin. Und das war die Bezeichnung des alttestamentlichen Gottesnamens, ich bin der ich bin. Er wurde von Gott gesandt und Gott sprach zu Mose und sagte, geh zum Volk und sag, der Ich Bin hat geredet. Und Jesus wusste, ich bin der Ich Bin, ich bin der ewige Gott, eins mit dem Vater. Und die Juden wussten genau, was er sagen wollte damit. Die wussten ganz genau, dass er den Anspruch erhob, ich bin nicht nur der Sohn Gottes, ich bin nicht nur der Messias, ich bin auch der ewige Gott. Johannes 5, 18, darum suchten die Juden nur noch mehr, ihn zu töten, weil er nicht nur den Sabbat brach, sondern auch Gott seinen eigenen Vater nannte, womit er sich selbst Gott gleich machte. Diesen Christus, liebe Geschwister, den Sohn Gottes, der Gott ist, diesen Christus verkündigte Paulus, nachdem er nach 3 Tagen aufstand, wieder sehen konnte und in die Synagogen der Juden ging. Und da könnt ihr euch vorstellen, dass das doch einige Unruhe unter den Juden verursacht hat. Aber zurück zu Paulus, Galater 1, 15 bis 17. Als es aber Gott, der mich vom Mutterleib an ausgesondert und durch seine Gnade berufen hat, wohlgefiel, seinen Sohn in mir zu offenbaren, damit ich ihn durch das Evangelium unter den Heiden verkündigte, ging ich sogleich nicht mit Fleisch und Blut zu Rate, zog auch nicht nach Jerusalem hinauf zu denen, die vor mir Apostel waren, sondern ging weg nach Arabien und kehrte wieder nach Damaskus zurück. Also so war das damals. Paulus geht nach Damaskus, der Herr Jesus begegnet ihm, 3 Tage sieht er nichts, Ananias legt ihm die Hände auf, er steht auf, kräftigt sich und ab in die Synagoge, Jesus Christus, den Messias, zu verkündigen. Er geht nicht nach Jerusalem, er sucht nicht irgendwelche hochstehende Christen in der Gemeinde Jesu auf, um sich mit ihnen zu beraten, sondern er zieht sich danach nach Arabien zurück und dann kehrt er irgendwann wieder nach Damaskus zurück. Vers 18, 19, darauf nach 3 Jahren zog ich nach Jerusalem hinauf, um Petrus kennenzulernen und blieb 15 Tage bei ihm. Ich sah aber keinen anderen der Apostel, nur Jakobus, den Bruder des Herrn. Diese 2 Menschen, die traf er dann und dann unterredete er sich nach 3 Jahren mit ihnen. Und dann verschwindet er wieder von der Bildfläche. Und als nächstes erscheint er dann in Apostelgeschichte 13, als Gott ihn dann aussondert, beruft und sendet als Heidenapostel zu seiner ersten Missionsreise. Apostelgeschichte 13, die Verse 1 bis 2. Es waren aber in Antiochia in der dortigen Gemeinde Propheten und Lehrer, Barnabas und Simeon genannt Niger und Lucius von Kyrene und Manaen, der mit Herodes, dem Vierfürsten, aufgezogen worden war, und Saulus, sie hat ja noch den alten Namen. Während sie aber dem Herrn dienten und fasteten, sprach der Heilige Geist: Sondert mir nun Barabbas und Saulus zu dem Werk aus, zu dem ich sie berufen habe. Liebe Geschwister, es ist etwa ein Jahrzehnt vergangen, in dem Gott den Apostel Paulus in der Stille zubereitete für seinen Dienst. Der Mann, der doch eigentlich alle Fähigkeiten mitbrachte als Pharisäer, römischer Bürger, als einer, der die jüdische Kultur, die griechische, die römische Kultur kannte. Und doch nimmt sich Gott ein ganzes Jahrzehnt Zeit, um diesen Mann für seinen Dienst zuzurüsten. Ich möchte mal zwei Fragen in eure Mitte stellen und ich möchte sie auch beantworten. Warum sandte Gott eigentlich den Paulus erst nach einem Jahrzehnt aus, Heidenapostel zu sein? Warum dauerte es so lange, bis ihn Gott zubereitet hatte, um ihn dann schließlich auszusenden? Und die zweite Frage: Warum sandte Gott ausgerechnet den Apostel Petrus in das Haus des Heiden Cornelius, wo sich das Pfingstereignis der Heiden ereignete? Warum hat Gott eigentlich dieses wunderbare Privileg nicht dem Heidenapostel Paulus überlassen, dass er der erste Mann war, der zu Heiden ging, wo er erlebte, wie der Heilige Geist auch auf die Heiden herabgekommen war? Zur ersten Frage. Lasst mich das mal sagen, nach 40 Jahren Reichsgottesarbeit. Ich habe manches Mal den Eindruck, dass man zu junge Leute zu schnell in den Dienst einsetzt. Gott hat sich ein ganzes Jahrzehnt Zeit genommen, um den Apostel Paulus, der wunderbare Fähigkeiten mit sich brachte, zuzurüsten für den Dienst im Reich Gottes. Sollten wir da nicht auch manches Mal in Weisheit und Ruhe unsere Entscheidungen treffen, wenn wir Menschen zum Dienst einsetzen? Ja, dann höre ich von den Leuten: Ja, hör mal, der Spurgeon hat schon mit 16 gepredigt und mit 18 war er Pastor einer Gemeinde. Ich kenne die Geschichte von Charles Spurgeon und Gott kann natürlich auf außergewöhnliche Weise hier und da wirken. Und das war ein außergewöhnlicher Prediger, Charles Spurgeon. Warum das Gott so gemacht hat, weiß ich nicht. Aber ich weiß, dass Gott keine Fehler macht. Aber dennoch, liebe Geschwister, wir sollten uns Weisheit schenken lassen in der Einsetzung zu Diensten in unseren Gemeinden. Oder ich höre da 1. Timotheus, Vers 12. Niemand verachte deine Jugend. Und dann nimmt man schon Neubekehrte, 18, 19 Jahre alt, und stellt sie schon auf die Kanzel. Ich denke, das ist manches Mal nicht sehr weise. Der Begriff Neotes im Griechischen bedeutet eine Person, die bis 40 Jahre alt sein kann. Und alle Ausleger, ich habe mehrere nachgecheckt diesbezüglich, sind sich einig: Timotheus war mindestens 30 Jahre alt. Viele schreiben sogar, er sei zwischen 35 und 40 Jahre alt gewesen. Und so müssen wir verstehen, was dieses Wort in der Antike damals bedeutete. 30- bis 40-Jährige, das waren junge Leute. Und darum sagt Paulus: Niemand verachte deine Jugend. Daraus die Schlussfolgerung zu ziehen: Wir sollten doch jeden frisch Bekehrten gleich auf die Kanzel stellen und sagen, niemand verachte deine Jugend, das ist eine völlig falsche Schlussfolgerung. Aber zur zweiten Frage: Warum sandte denn Gott den Petrus in das Haus des Heiden Cornelius, wo sich das Pfingsten für die Heiden ereignete? Warum war das nicht das große Vorrecht des Heidenapostels Paulus? Nun, ihr kennt ja die Geschichte, Apostelgeschichte 10, 11 bis 14, da ist ja Petrus in einer Gebetszeit auf dem Dach und dann wird etwas herabgelassen aus dem Himmel, unreine Tiere, und eine Stimme, der Geist spricht zu ihm, nimm und iss, und Petrus weigert sich das zu tun, keineswegs, Herr, denn ich habe noch nie etwas Gemeines oder Unreines gegessen. Juden verkehrten nicht mit Heiden. In der Anfangsphase war die Gemeinde durch und durch judenchristlich. Die Juden missionierten Juden. Die Gemeinden, die entstanden waren, zu 99% oder vielleicht sogar zu 100% judenchristlich, obwohl Jesus zu ihnen gesagt hat, geht hin in alle Welt. Aber das waren die ersten Jahre, die Anfangszeit der Gemeinde. Juden missionierten Juden. Sie gingen nicht zu den Heiden, die galten als unrein. Also dreimal kommt da etwas herab aus dem Himmel und dreimal weigert sich Petrus davon zu nehmen, weil er als Jude rührt ja nichts Unreines an und er als Jude ging auch nicht zu den Heiden. Mittlerweile standen einige Heiden vor seiner Türe, die wollten ihn rufen zum Heiden Cornelius. Petrus noch immer auf dem Dach, und da heißt es in Vers 19 bis 20, Apostelgeschichte 10, während aber Petrus über die Erscheinung nachsann, sprach der Geist zu ihm, das vierte Mal sprach der Geist. Also ihr seht, manches Mal muss Gott dreimal, viermal zu uns reden, bis wir es dann begreifen. Da sprach der Geist zu ihm, siehe, drei Männer suchen dich, steh aber auf, geh hinab und zieh mit ihnen, ohne irgend zu zweifeln, weil ich sie gesandt habe. Endlich ist er gehorsam. Er geht mit diesen Heiden, er, der Jude, der ja mit den Heiden eigentlich keine Gemeinschaft pflegen darf, geht mit diesen Heiden in das Haus eines Heiden. Und dann verkündigt er dort das Evangelium, war ja sein Job, er war ja Apostel, ein Gesandter Jesu Christi. Und er verkündigt da in diesem Haus der Heiden, die noch nie etwas von Jesus Christus gehört haben, die Botschaft des Evangeliums. Und er verkündigt ihnen, wie Jesus gesalbt war mit Heiligen Geist und Kraft und durch Israel zog und die Menschen heilte und dass die Juden ihn ans Kreuz schlugen und dass er am dritten Tage auferstanden ist. Und dann endet diese Predigt mit den Worten in Vers 43, diesem, das ist Christus, diesem geben alle Propheten Zeugnis, dass jeder, der in ihn glaubt, Vergebung der Sünden empfängt durch seinen Namen. Und als Petrus diese Worte sagte, als er die Vergebung Jesu Christi ausrief, da war so viel Kraft in den Worten des Apostels, dass Folgendes passierte, Vers 44, während Petrus noch diese Worte redete, die Worte der Vergebung Jesu Christi, des Sohnes Gottes, der auch ewiger Gott ist, während Petrus noch diese Worte redete, fiel der Heilige Geist auf alle, die das Wort hörten, und die Gläubigen aus der Beschneidung, also Juden, Christen, so viele ihrer mit Petrus gekommen waren, gerieten außer sich, dass auch die Nationen die Gabe des Heiligen Geistes empfangen hatten, denn sie hörten sie in Sprachen reden und Gott erheben. Da antwortete Petrus, könnte wohl jemand das Wasser verwehren, dass diese nicht getauft würden, die den Heiligen Geist empfangen haben, wie auch wir? Und er befahl, dass sie getauft würden im Namen Jesu Christi, dann baten sie ihn, einige Tage zu bleiben. Also ich glaube, Petrus, der war erfüllt mit Freude. Auch die Heiden liebt der Heiland. Und dann bleibt er einige Tage da. Ich glaube, dass er da viel Unterweisung diesen neuen Geschwistern gebracht hat. Und dann geht er zurück nach Jerusalem zu den Juden, Christen. Die wussten ja noch nichts davon. Und ist interessant, wenn man dann Apostelgeschichte 11, Vers 3 liest, ich kann mir den vorwurfsvollen Ton seiner lieben Mitbrüder in Jerusalem, kann ich mir gut vorstellen. Die sagen ihm nämlich, zu unbeschnittenen Männern bist du hineingegangen und hast mit ihnen gegessen. Petrus, was hast du da gemacht? Du bist ein Jude und gehst zu unreinen Heiden. Und überleg mal, du bist doch schließlich ein Apostel, du hast eine Vorbildfunktion. Wo kommen wir da hin? Aber dann lesen wir weiter. Petrus berichtet ihnen alles, die Vision, die er hatte, wie der Geist zu ihm sprach, wie er in dieses Haus kam, was Gott dann unter den Heiden wirkte. Und dann sprach er in Apostelgeschichte 11, 17, wenn nun Gott ihnen die gleiche Gabe verliehen hat wie auch uns, nachdem sie an den Herrn Jesus Christus gläubig geworden sind, wer war ich denn, dass ich Gott hätte wehren können? Und die Reaktion seiner jüdischen Mitbrüder, also auf dieses Zeugnis hin konnten sie nichts mehr sagen. Vers 18, als sie aber das hörten, das sind manchmal so die kleinen Worte, die so aufschlussreich sind, beruhigten sie sich. Also ich glaube, da war ziemliche Aufregung, da ging es schon ziemlich ruppig her. Aber jetzt, nachdem sie all das gehört haben, was Gott wirkt unter den Heiden, dass der Heiland auch seinen Geist auf die Heiden ausgießt, da beruhigten sie sich. Ich glaube, denen ist dann langsam gedämmert, oh Gott hat einen größeren Plan als wir, dass wir jetzt nur die Juden missionieren. Gott hat doch die ganze Welt lieb. So hat denn Gott auch den Heiden die Buße zum Leben gegeben. Das hatten sie dann erkannt. Aber warum hat Gott das so gemacht? Da ist Paulus über ein Jahrzehnt irgendwo in Arabien, Damaskus, wer weiß, wo er überall war. Er ist in der Verborgenheit, er ist in der Stille, er wird zubereitet. Und Petrus in der Zwischenzeit geht in das Haus des Heiden Cornelius und erlebt die Geistestaufe der Heiden. Warum tut das Gott? Ich glaube, wir hätten anders gehandelt. Wir hätten ein Missionskomitee zusammengestellt, hätten gesagt, jetzt haben wir einen richtigen Heidenapostel, müssen wir sofort ausschicken, vielleicht noch ein halbes Jahr Jüngerschaftstraining irgendwo und dann ist gut. Wisst ihr, Gott in seiner Weisheit weiß, was er tut. Und da kann man immer nur staunen. Während also Paulus in der Stille zugerüstet wird für seinen Dienst als Heidenapostel, führt Gott den Petrus in das Haus des Heiden und demonstriert ihm auf anschauliche Weise, auch die Heiden sollen das Evangelium hören, auch die Heiden empfangen den Heiligen Geist und werden zu Kindern Gottes. Die Zwischenwand zwischen Heiden und Juden ist abgebrochen. Und dann, als die Männer sich treffen, der Apostel Petrus und der Apostel Paulus, dann gab es da keine Diskussionen mehr über die Heidenmission. Weil Petrus hat es verstanden, was Gott wollte, und Paulus wusste, was Gottes Wille war. Liebe Geschwister, das ist Gottes Weisheit. Aber wollen wir uns noch einmal Galater 1, Vers 23 anschauen. Sie hatten nur gehört, also Paulus spricht hier, sie hatten nur gehört, der, welcher uns einst verfolgte, verkündigt jetzt als Evangelium den Glauben, den er einst zerstörte. Paulus verkündigte als Evangelium den Glauben. Fleiderer übersetzt das so, unser einstiger Verfolger verkündigt jetzt als Frohbotschaft den Glauben, den er einst verheerte. Und viele Übersetzungen, da heißt es etwa wie in der Elberfelder einfach, der uns einst verfolgte, verkündigt jetzt den Glauben. Wie ist denn das zu erklären? Nun, das Wort, das hier für verkündigen steht, ist das griechische Wort euangelizo. Und ich glaube, ihr hört schon heraus, dass das etwas mit dem Evangelium zu tun hat. Und dieses Wort, das kann man ganz einfach übersetzen mit verkündigen. Ich kann es aber auch übersetzen mit das Evangelium verkündigen oder die frohe Botschaft verkündigen oder die gute Botschaft verkündigen. Und darum gibt es eben bei den Bibelübersetzern die einen, die die Kurzform benutzen, verkündigen, andere nehmen die Form verkündigen als Evangelium. Wenn Paulus also den Glauben verkündigt, wenn ich euch heute Glauben verkündige, dann kann ich nichts anderes verkündigen als das Evangelium. Und dieses Evangelium, das haben wir im Predigttext schon gehört, das ist Paulus nicht durch Menschen gegeben worden, sondern direkt durch Offenbarung von oben durch den Heiligen Geist. Und Paulus betont das. Er sagt, weder von Menschen noch von Aposteln noch mit meinem eigenen Verstand habe ich diese Botschaft, die ich weitergebe, empfangen, sondern von oben. Galater 1, 11 bis 12. Ich lasse euch aber wissen, Brüder, dass das von mir verkündigte Evangelium nicht von Menschen stammt. Ich habe es auch nicht von einem Menschen empfangen noch erlernt, sondern durch eine Offenbarung Jesu Christi. Jesus Christus, liebe Geschwister, ist die zentrale Person unseres Glaubens. Jesus Christus ist die zentrale Person des Evangeliums. Und damit wird Jesus Christus für Paulus nicht nur der Geoffenbarte, der sich ihm als Person offenbarte, sondern Jesus Christus ist auch für ihn derjenige, der ihm Offenbarung gibt. Und wisst ihr, warum das so wichtig ist in unseren Tagen? Das ist nämlich der Trick des Teufels, das ist diese Verführung, die wir überall sehen, dass der Teufel den Geoffenbarten von der Offenbarung trennen will. Habt ihr das schon mal beobachtet? Seit den 90ern, wir brauchen nur Jesus allein. Die Lehre ist nicht so wichtig, nur Jesus allein. Die Lehre trennt die Liebe ein, lasst uns doch als Geschwister alle lieben. Die Lehre ist doch völlig unwichtig. Jesus allein, da trennt man den Geoffenbarten, die Person Jesu Christi, von seiner Offenbarung. Aber liebe Geschwister, wenn wir in die Bibel hineinschauen, dann sehen wir, Paulus war in dieser Hinsicht absolut radikal. Er verkündigte den Christus in den Synagogen, den Sohn Gottes, der Gott war. Und Paulus verkündigte das, was ihm der Sohn Gottes geoffenbart hatte. Er trennte nicht zwischen Jesus und der Offenbarung Jesu Christi. Nein, der Geoffenbarte und seine Offenbarung, das ist eine Einheit. Galater 1, Vers 8. Aber selbst wenn wir oder ein Engel vom Himmel euch etwas anderes als Evangelium verkündigen würden, als das, was wir euch verkündigten haben, der sei verflucht. Und das war die Linie aller Apostel in der Urgemeinde. Etwa der Apostel Johannes. Im 2. Johannesbrief in Vers 9 schreibt er, jeder, der abweicht und nicht in der Lehre des Christus bleibt, hat Gott nicht. Wer in der Lehre des Christus bleibt, der hat den Vater und den Sohn. Und da sehen wir eine doppelte Botschaft in diesem Vers. Erstens, wer nicht in der Lehre des Christus bleibt, der hat Gott nicht. Wir können also die Lehre nicht von Gott selbst trennen. Im Umkehrschluss heißt das, wenn wir die Lehre des Christus haben, dann haben wir Christus. Aber das fiel mir so in der Vorbereitung auf die Predigt heute auf. Es ist noch ein Hinweis auf die Gottheit Jesu Christi. Denn im ersten Versteil spricht ja der Apostel Johannes von Gott. Und im zweiten Versteil, da präzisiert er, was er mit Gott meint. Wer die Lehre des Christus hat, der hat den Vater und den Sohn. Weil der Vater Gott ist und der Sohn ebenso Gott ist. Und es ist interessant, dass auch Johannes hier keine Kompromisse kennt. So die Botschaft nur Jesus alleine, die Lehre ist nicht so wichtig, kann doch jeder glauben, was er will. Mormonen, Adventisten und was es alles so gibt, auch im christlichen, auch im sektiererischen Bereich. Hauptsache Jesus, egal ob er nun Gott ist oder nicht Gott ist und wie man das alles so sieht, Zeugen Jehovas und all diese Dinge. Nein, nein, Johannes ist an dieser Stelle zu keinem Kompromiss bereit, ebenso wie Paulus. In Versen 10 bis 11 heißt es: Wenn jemand zu euch kommt und diese Lehre, die Lehre des Christus, nicht bringt, den nehmt nicht auf ins Haus und grüßt ihn nicht, denn wer ihn grüßt, macht sich seiner bösen Werke teilhaftig. Liebe Geschwister, lasst mich aber eines sagen: Hier geht es nicht um zweit- oder drittrangige Lehrfragen, worüber oft gestritten wird. Manche Geschwister brechen die Gemeinschaft mit anderen Geschwistern, weil sie in irgendeinem Lehrpunkt eine andere Auffassung haben. Darum geht es nicht. Es geht um die Grundpfeiler des Evangeliums, wie es dem Apostel Paulus geoffenbart wurde. Paulus verkündigte als Evangelium den Glauben. Ja, was waren denn die Eckpunkte oder die Grundpfeiler des Evangeliums? Lasst mich vielleicht einmal sagen vorneweg, was das Evangelium nicht ist. Da höre ich von manchen: Ja, ich kann mir vorstellen, dass es sich so oder ähnlich verhält. Und dann erzählen mir manche Geschwister so ihre Vorstellungen. Und ich höre ja dann schon genau hin, und ich höre so wenig manches Mal aus der Bibel, Vorstellungen. Wir dürfen unseren Glauben nicht auf unseren Vorstellungen aufbauen. Stimmt ihr mir dazu? Ich bin in der Gemeinde Jesu, wunderbar. Andere sagen, meine Erfahrung zeigt mir. Und der Bruder hat die gleiche Erfahrung gemacht. Und dann erzählen sie ihre Erfahrungen, die sie gemacht haben. Meine lieben Geschwister, auch auf Erfahrungen sollten wir unseren Glauben nicht aufbauen. Wieder andere meinen: Oh, ich habe von dem einen gehört, der meint, das ist so oder so, vom Hörensagen. Der sagt so oder der sagt so. Du, auch auf dem Hörensagen von Menschen sollten wir unseren Glauben nicht aufbauen. Paulus hat es auch nicht getan. Paulus ist nicht zum Menschen gerannt und hat gesagt: Jetzt verkünde ich das, was ich vom Apostel Petrus gehört habe. Sondern er hatte eine Berufung, das zu verkündigen, was ihm Gott durch seinen Geist geoffenbart hatte. Und dann treffe ich immer wieder auf Geschwister, auch in unseren bibeltreuen Kreisen. Ja, die meinen, durch innere Führungen und Träume geleitet zu werden. Und Gott spricht zu ihnen durch Träume. Interessant. Nun, wenn ich die Briefe der Apostel studiere, liebe Geschwister, dann finde ich keine einzige Stelle, die uns dazu aufruft, uns von Träumen oder inneren Eingebungen führen zu lassen. Nein, liebe Geschwister, wir werden geführt durch Gottes Wort und durch Gottes Geist. Schon das Alte Testament spricht ja von erlogenen Träumen in Sacharja 10, Vers 2. Wahrsager und Träumer werden in einem Atemzug in Jeremia 27, 9 genannt. Und Judas 8 spricht von der Befleckung des Fleisches durch Träumereien. Wahre göttliche Träume gibt es in der Bibel, aber lest sie einmal. Sie sind alle immer in einem heilsgeschichtlichen Kontext erwähnt. Da erfüllt Gott Heilsgeschichte, aber nirgendwo dürfen wir das übertragen auf persönliche Führungen. Nein, wir werden geleitet durch Gottes Wort und durch Gottes Geist. Also wir dürfen unseren Glauben nicht auf Erfahrungen, nicht auf unseren Vorstellungen, nicht auf irgendwelchen Eindrücken oder Träumen oder auf das Hörensagen gründen, sondern wir gründen unseren Glauben auf das von Gott geoffenbarte heilige Gotteswort, das ewiglich ist und Wahrheit ist vom ersten Wort bis zum letzten Wort. Es ist übrigens interessant, dass Paulus in Galater 2, Vers 6 nach seinem zweiten Besuch in Jerusalem bei den Aposteln 14 Jahre später sagte: Mir haben diese Angesehenen nichts weiter auferlegt. Und damit wollte er zum Ausdruck bringen, alles, was ich empfangen hatte durch Offenbarung vom Geist, alles, was ich lehrte, alles, was ich verkündigte, das war in vollkommener Übereinstimmung mit dem, was die Apostel in Jerusalem lehrten und empfangen hatten. Da musste nichts korrigiert werden, da musste nichts weggenommen werden, da musste nichts hinzugetan werden, sondern der Apostel Paulus hatte sein Evangelium empfangen durch Offenbarung direkt vom Heiligen Geist. Und als er die Apostel in Jerusalem 14 Jahre später traf, da waren sie, was die Lehre angeht, durch und durch einmütig. Die Bibel und allein die Bibel, das Evangelium des Reiches Gottes, bleibt unser Fundament. Und Paulus fasst selbst einmal die Kernpunkte des Evangeliums zusammen. Und ich habe gestaunt, wie einfach er das gemacht hat. Seine Briefe sind ja nicht immer leicht zu verstehen, das sagt ja schon Petrus. Aber da hat der Apostel Paulus in 1. Korinther 15 einmal ganz prägnant und klar die Eckpunkte des Evangeliums, das er verkündigte, das unser Glaubensfundament ist, dargelegt. 1. Korinther 15, die Verse 1 bis 4. Ich erinnere euch aber, ihr Brüder, an das Evangelium, das ich euch verkündigt habe, das ihr auch angenommen habt, in dem ihr auch feststeht, durch das ihr auch gerettet werdet, wenn ihr an dem Wort festhaltet, das ich euch verkündigt habe, es sei denn, dass ihr vergeblich geglaubt hättet. Denn ich habe euch zuallererst das überliefert, was ich auch empfangen habe, nämlich, dass Christus für unsere Sünden gestorben ist nach den Schriften und dass er begraben worden ist und dass er auferstanden ist am dritten Tag nach den Schriften. Zu einfach? Denkt ihr, das ist zu einfach? Ich möchte es euch erklären. Paulus sagt hier, ich habe euch zuallererst, das dürfen wir nicht zeitlich auffassen. Also etwa so, dass er zuerst über dieses Thema sprach und dann über viele, viele andere Punkte. Nein, dieses zuallererst im griechischen Protos ist nicht zeitlich zu verstehen, sondern es geht hier um die Bedeutsamkeit einer Sache. Es geht um die Hauptsache, es geht um die Kernpunkte des Evangeliums. Etwa so, ich habe euch die grundlegend wichtigen Lehren vorgetragen, als ich unter euch, den Korinthern, war. Und was sind diese zentralen, grundlegenden Lehren? Ganz einfach, liebe Geschwister. Ich liebe das reine, einfache, klare Evangelium. Nämlich, dass Christus für unsere Sünden gestorben ist nach den Schriften und dass er begraben worden ist und dass er auferstanden ist am dritten Tag nach den Schriften. Liebe Geschwister, das ist das Evangelium. Das ist Fakt. Jesus Christus hat tatsächlich gelebt. Er war wahrer Gott vom wahren Gott, hat Menschengestalt angenommen, ist ans Kreuz von Golgatha gegangen, hat am Kreuz stellvertretend für dich und mich deine Sünde auf sich geladen. Nach 3 Tagen ist er von den Toten auferstanden und schließlich wieder zum Vater in den Himmel aufgefahren. Das ist das Evangelium. Jesu Christi, und das hat der Apostel Paulus verkündigt, und darauf stehen wir in unserem Glauben und auf nichts anderem. Wird das stellvertretende Sühneleiden Jesu Christi heute in unseren evangelikalen Kreisen in Frage gestellt? Also hört genau zu, ich spreche nicht vom liberalen Protestantismus. Ich spreche von unseren Freikirchen. Hier, Riedlingen ist eine evangelische Freikirche oder evangelikale Freikirche. Was meint ihr, wird der stellvertretende Sühnetod Jesu Christi in evangelikalen Freikirchen in Frage gestellt? Ich hatte ein Buch in der Hand, relativ neu, 2021 erschienen. Beworben wurde es auf dem Rückentext: Wenn du deinen Glauben auf eine solide Grundlage stellen willst, ist dieses Buch genau das Richtige. Es wurde von Evangelikalen für Evangelikale geschrieben. Die besondere Zielgruppe waren eigentlich junge Leute. Und da lese ich auf Seite 69, Gott vergibt, weil er ein gnädiger Gott ist. Können wir da zustimmen? Aber sicher, Gott vergibt, weil er ein gnädiger Gott ist. Aber nun geht der Satz weiter. Ohne dass Gott durch Töten und Blutvergießen milde gestimmt werden müsste. Das heißt aber auch, um die Sünde der Menschen hinwegzunehmen, braucht es eigentlich kein Opfer und keinen Geopferten mehr. Das ist die Leugnung des Opfertodes Jesu Christi am Kreuz von Golgatha. Das ist die Leugnung des Evangeliums, das Gott der Vater durch seinen Geist dem Apostel Paulus geoffenbart hatte. Da offenbart der lebendige Gott schon im Alten Bund durch die mosaische Gesetzgebung, durch all die Opfer, als Schattenbild auf das eine große Opfer am Kreuz von Golgatha, dass ein Opfer gebracht werden muss, dass Blut fließen muss. Und in Jesus Christus erfüllt sich dieses Opfer. Und heute schreibt man in evangelikalen Büchern, brauchen wir nicht mehr. Seite 215, wenn für mich das Christentum wahr ist, kann ich von diesem Standpunkt aus keine objektive Schlussfolgerung über die Wahrheit anderer Religionen für andere Menschen ziehen und dementsprechend bewerten. Hört sich sehr interreligiös an, oder? Also ich kann von meiner Bibel schon sagen, dass ich glaube, dass niemand zum Vater kommt, denn durch Jesus Christus, weil für mich Gottes Wort ewige Wahrheit ist. Seite 15, der Glaube bietet keine allgemeine Gewissheit, sondern immer nur eine individuelle. Also individuell kannst du eine Gewissheit haben, aber ihr als Gemeinde Riedlingen, ihr könnt da keine Gewissheit haben. Da hat jeder so seine individuelle Weisheit und seinen individuellen Glauben. Du, liebe Schwester, glaubst, was du glaubst und ich glaube, was ich glaube und der Bruder da vorne, der glaubt noch mal ein bisschen anders. Nein, liebe Geschwister, unser Glaube ruht auf dem geoffenbarten Evangelium, dem Wort Gottes, das dem Apostel Paulus und den anderen Aposteln durch den Geist gegeben worden ist. Das Evangelium des Reiches Gottes, die Wahrheit Gottes, die ewig ist. Und die wir nicht anzweifeln sollten. Seite 201 war für mich ganz neue Erkenntnis. Gottesdienst heißt Gottesdienst, weil Gott mir dient. Also das war mir eine ganz neue Offenbarung. Das habe ich noch nicht in der Bibel gefunden. Tut mir leid. Also ich will euch nicht alle Bibelstellen vorlesen, aber nur mal so auf die Schnelle, Römer 7, 6. Jetzt aber sind wir vom Gesetz frei geworden, da wir dem Gesetz gestorben sind, worin wir festgehalten wurden, sodass wir im neuen Wesen des Geistes dienen und nicht im alten Wesen des Buchstabens. Philipper 3, 3, denn wir sind die Beschneidung, die wir Gott im Geist dienen. 1. Thessalonicher 1, Vers 9, denn sie selbst erzählen von uns, welchen Eingang wir bei euch gefunden haben und wie ihr euch von den Götzen zu Gott bekehrt habt um dem lebendigen und wahren Gott zu dienen. Und viele, viele, viele andere Bibelstellen sagen uns das auch. Gottesdienst ist doch nicht, dass Gott uns jetzt nur noch dienen muss. Das hat er doch am Kreuz von Golgatha schon getan. Aber warum? Weil er uns da erlöst hat aus dem Reich der Finsternis und aus der Sünde, damit wir Gott dienen können. Das ist die Botschaft der Bibel, liebe Geschwister. Und alles, was Paulus nun in seinen Briefen tut, was die anderen Apostel tun, alles, was wir lesen im Neuen Testament, das ist doch diese große, herrliche Botschaft, die dem Apostel Paulus geoffenbart wurde, dass Gott uns erlöst von der Sünde, damit wir dem lebendigen Gott dienen. 2. Korinther 4, Vers 6. Denn Gott, der dem Licht gebot, aus der Finsternis hervorzuleuchten, er hat es auch in unseren Herzen Licht werden lassen, damit wir erleuchtet werden mit der Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes im Angesicht Jesu Christi. Überleg mal, was Gott in deinem Leben gewirkt hat. Du warst in der Finsternis deines Herzens, in der Finsternis deines Denkens. Und dann bekehrst du dich und was passiert? Das Licht Gottes kommt in dein Leben, damit du erleuchtet wirst mit der Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes im Angesicht Jesu Christi. Welche Ehre ist es, dass ich hier Geschwister vor mir sehe, die erleuchtet sind zur Erkenntnis mit der Herrlichkeit im Angesicht Jesu Christi, und ich hoffe, dass ein jeder von euch seinem Gott dient. Epheser 2, 8 bis 10. Denn aus Gnade seid ihr errettet durch den Glauben, und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit niemand sich rühme. Denn wir sind seine Schöpfung, erschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. Du hör mal, jeder, der hier heute Morgen sitzt und ein echtes, wiedergeborenes, bekehrtes Gotteskind ist, für den hat Gott schon vor Grundlegung der Welt die Werke bereitet, in denen du wandeln sollst. Deinen Dienst, deine Berufung, dein Leben in der Gemeinde und in dieser Welt. Ich kann dir nur eines sagen, mach was draus. Wir haben so viele passive Glieder in unseren Gemeinden. Das ist das Evangelium, liebe Geschwister, das Paulus empfangen und verkündigt hat. Und alles Weitere, diese einfache Botschaft des Todes und der Auferstehung Jesu Christi, alles Weitere beschreibt Paulus nun in seiner ganzen Tiefe und Breite und Höhe und Länge in seinen Briefen. Was es bedeutet, mit Christus gestorben zu sein, was es bedeutet, mit ihm auferstanden zu sein. Aber die Grundbotschaft, die Eckpfeiler, die einfache Botschaft des Evangeliums ist, Jesus starb für dich und für mich und du bist mit Christus auferstanden. Und nun geht es darum, dass wir das im Geist als Geschwister in der Gemeinde erkennen und dass wir wachsen und dass wir zum Haupt hin ein geistliches Wachstum erleben zur Ehre des lebendigen Gottes. Ich komme zum Schluss. Im letzten Vers unseres Predigttextes in Vers 24 heißt es, und sie priesen Gott um meinetwillen. Das überliest man schnell, dann macht man im nächsten Kapitel weiter, und sie priesen Gott um meinetwillen. Aber Fleiderer übersetzt das so, und sie rühmten die Herrlichkeit Gottes in mir. Sie rühmten die Herrlichkeit Gottes, die sich im Leben des Paulus zeigte durch seinen Dienst als Heidenapostel. Sie verherrlichten Gott für das Werk, das Gott in und durch Paulus tat. So sollte es eigentlich sein, dass wir uns gegenseitig, ja, wie soll ich sagen, preisen, nicht im negativen Sinn, dass wir uns erheben, aber dass wir einfach Gott preisen für das, was Gott in deinem Leben tut, was Gott in deinem Leben tut, was Gott in deinem Leben tut, dass man Jesus sieht, wie er dich gebrauchen kann als ein Werkzeug und wir dann Gott preisen können für das, was er durch dich tut, weil du den Epheserbrief kapiert hast, weil du mit Jesus gehst, weil du in der Kraft des Geistes wandelst und nicht in einer oberflächlichen Frömmigkeit als Namenschrist, und die gibt's auch in evangelikalen Kreisen. Und wodurch? Durch den Sohn Gottes, der Mensch wurde, wahrer Gott vom wahren Gott, der auf dieser Erde lebte, der wusste, was deine, meine Probleme sind, der Mensch war wie du und ich, aber seinen Blick immer auf den Vater gerichtet hielt. Und er, der ohne Sünde war, am Kreuz von Golgatha starb und am dritten Tag auferstanden ist. Und lass mich zum Schluss das noch einmal wiederholen. Wenn das gelingen soll in deinem Leben, dann darfst du den Geoffenbarten niemals von seiner Offenbarung trennen. Du darfst die Lehre des Christus nicht von Christus trennen, sondern das gehört zusammen. Und erzähle mir nicht, du bist Christ und du liebst Jesus, aber mit dem Wort Gottes hast du es nicht so. Höre ich manches Mal, unter jungen Christen auch. Glaube an das Evangelium, wie unser Herr Jesus Christus es durch seinen Heiligen Geist, seinen Aposteln geoffenbart hat und wie es uns in diesem Buch der Heiligen Schrift überliefert worden ist. Und dann und nur dann in diesem Glauben, im biblischen Glauben, in diesem Christus, dem biblischen Christus und nicht in einem anderen Christus, auf dem Felsen und dem Fundament der Offenbarung Gottes in seinem Wort und nicht auf dem Treibsand eines anderen Evangeliums, in dem geoffenbarten Christus und in der geoffenbarten ewigen Lehre Gottes, da mag es uns gelingen, dass wir die Herrlichkeit Gottes im Angesicht Christi schauen und auch in diese Welt ausstrahlen. Wir wollen uns erheben zum Gebet. Himmlischer Vater, ich danke dir, dass du uns dein ewiges Gotteswort gegeben hast. Ich danke dir, dass du uns deinen Heiligen Geist gegeben hast, der uns dieses Wort aufschließt, der uns den Namen Jesus verklärt, der uns Jesus groß macht und der uns die Kraft gibt, in dieser Welt zu wandeln nach deinem Willen. Und so mögest du Riedlingen und jedes Glied dieser Gemeinde zu einem Ort machen, wo wir dieses einfache und klare Evangelium bewahren, aber dieses einfache und klare Evangelium auch in seiner ganzen Tiefe, Breite, Höhe und Länge ausleben in unserem Leben, damit wir hinwachsen zu dir, dem Haupt Jesus Christus, auf das der Vater im Himmel verherrlicht werde, in Jesu Namen. Amen. Amen.
Dann erheben wir uns zum Vater unser. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. So geht nun im Segen des Herrn. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen.